Labor für Entrepreneurship. Ich habe als Gast Holm Friede. Bevor ich ihn lange vorstelle, halte ich lieber das Buch hoch. Ich habe drin gelesen, so nicht jede Seite, aber so einigermaßen. Ich bin kein jemand, der Bücher so rezensiert. Ich fand es ein freches Buch. Also frech im Sinne von, wir Wissenschaftler sind ja vorsichtig mit empirischen Erhebungen. Da kommt jemand und sagt, ich glaube, da gibt es eine ganz andere Welt und eine neue Welt und das ist auch die Zukunft. Und die schreibe ich jetzt mal auf. Das ist so unsere persönliche Erfahrung, aber auch die von vielen unserer Freunde und Bekannten. Es hat Furore gemacht. Und da ist auch was drin, was möglicherweise etwas beschreibt, was wir in Zukunft als Arbeitswelt vielleicht sogar mehrheitlich vor uns haben. Sie nennen es die digitale Boheme. Intelligentes Leben jenseits der Festanstellung. Einen Fan haben Sie wahrscheinlich, das ist der Fridtjof Bergmann, Philosoph, Professor, der schon seit langem sagt, dass mit der Festanstellung, das geht seinem Ende zu, das ist eine Epoche gewesen, die industrielle Epoche, seit den 80er Jahren haben wir es auch empirisch bestätigt, diese Arbeitsplätze nehmen ab. Sie sagen, es gibt was ganz Neues, nicht aus der Not, wie viele behaupten, so was Nomadenhaftes, ständig Wechselndes, sondern es macht auch Spaß. Macht riesen Spaß. Es ist auch eine andere Qualität. So, jetzt, bevor ich aber lange beschreibe, erklären Sie es. Was ist diese neue Arbeitswelt, diese digitale Boheme?
Also das Fantum ist da erstmal beruht auf Gegenseitigkeit, weil wir auch große Freunde von Bergmann sind, ihn auch zitiert haben, vor allen Dingen mit dem einen Ausgangsgedanken, der uns sehr wichtig war, den wir zwar gespürt haben, aber wahrscheinlich nicht so gut hätten artikulieren können, der eben die klassische Form der immer noch dominierenden Lohnarbeit beschreibt als milde Krankheit, eine Zeit, in der man nicht wirklich lebt, sondern irgendwie wartet, bis es vorbei ist und nach den spärlichen Erfahrungen, aber doch repräsentativen Erfahrungen, die mein Co-Autor Sascha Lobo und ich in Festanstellung gesammelt haben, fanden wir das genau bestätigt. Also diese komische Gemengelage oder Gefühlslage, einerseits zu sagen, dass man froh sein müsste, dass man es nun endlich geschafft hat in die Festanstellung, nachdem es da draußen ja bekanntermaßen so viele gibt, die das nicht mehr schaffen und die in der Praktikumswarteschleife hängen. Also es war uns beiden gelungen nach dem Studium, beziehungsweise mir nach dem Studium, Sascha Lobert ist immer noch nicht abgeschlossen, arbeitet aber dran. Und dass wir andererseits aber gar nicht so begeistert waren über das, was einem da geboten wurde, und wir es eigentlich eher als strukturelle Form der Verblödung empfunden haben. Und also das war bei mir biografisch dann der Ausgangspunkt nach einem Jahr, nachdem ich mir das ein Jahr angeschaut habe, zu sagen, Reißleine ziehen, alles on hold und eher gucken, mit, wie man mit den Leuten, die man kennt, die man schätzt, deren Fähigkeiten und deren Arbeit man schätzt, wie man mit denen zusammen etwas machen kann, was über reine Freundschaft und Freizeit hinausgeht, nämlich eine Firma zu bauen, die diesen Persönlichkeiten Rechnung trägt, also der freien individuellen Entfaltung, maximale Freiheit verbindet mit doch einer Art von Verbindlichkeit oder Professionalität im Auftreten und also das war der Ausgangspunkt für die Zentrale Intelligenzagentur, so um das Jahr 2001 herum zu sagen, wie müsste eine Firma aussehen, in der Leute funktionieren, die in klassischen Firmen eben nicht mehr funktionieren und in denen sich alle so wohlfühlen, dass sie auch auf Dauer Lust haben, daran mitzuwirken.
Vielleicht für uns so etwas noch konventionellen Menschen, Zentrale Intelligenzagentur, das ist der Name Ihres Unternehmens, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Zentrale Intelligenzagentur, und zur Untertitel heißt, macht ganz, was sie kaputt macht. Also Sie machen ganz, was die anderen an den Mitmenschen kaputt machen.
Ja, und da fängt es schon an. Das ist einer von vielen Untertiteln, wenn man sich die Website ausdruckt. Das wechselt jedes Mal, wenn man drauf geht. Und,
das ist das Nomadenhafte, der Spruch.
Womöglich ja dieses schillernde, nicht greifbare, Amöbenhafte, was die ganze Organisation natürlich kennzeichnet. Und es ist immer sehr lustig, wenn sich dann jemand diese Website ausdruckt und nun einen Spruch von ungefähr 50, die da wechselnd durchlaufen und permanent erneuert werden, für den Claim dieser Firma hält. Wie natürlich die ganze Firma, man muss es sagen, als ironische Firma angefangen hat. Also durchaus in dem Wissen, dass wir konventionelle Auftraggeber damit eventuell vor den Kopf stoßen würden und dass es das Nadelöhr sehr schmal macht, durch das Leute sich angesprochen fühlen. Was sich aber gezeigt hat, ist, wenn man das eine Zeit lang so betreibt und wirklich aus diesem Konzept heraus, aus der Marke heraus arbeitet und operiert und das Ganze relativ konsequent betreibt, wie wir es tun, dass es dann irgendwann so einen Kippmoment gibt, wo die Leute denken, Zentrale Intelligenzagentur, irgendwie hat es was.
Irgendwie. Das ist auf Englisch nennen, sehe ich gerade Central Intelligence Agency, da haben Sie CIA in der Abkürzung.
Das ist natürlich der Witz, den man tunlichst nicht erklären sollte, also, aber das ist...
Vergessen Sie es.
Ja, das funktioniert natürlich schon so, ich sag mal, als Einstiegsfilter für Leute, die es entweder vermessen finden und nicht verstehen, und die es verstehen, finden es dann irgendwann ganz komisch und bewundern vielleicht auch...
Sie spielen damit. Wenn ich gleich noch weiterlesen darf, da steht, die Zentrale Intelligenzagentur ist ein kapitalistisch-sozialistisches Joint Venture. Das ist ja mal was Neues. Ein kapitalistisch-sozialistisches Joint Venture.
Das ist nicht ganz neu. Ich glaube, diesen Satz haben wir geklaut von Duff Charney, dem Gründer von American Apparel. Wobei man sich da mittlerweile fragt, was das Sozialistische daran sein soll.
An den Apparel.
An American Apparel, aber der als Firmenbeschreibung hat uns das gut gefallen und das trifft natürlich insofern, wie wir doch wieder versuchen, man muss fast sagen wieder, weil diese Experimente gab es ja alle in den 70ern, so etwas wie Kollektivstrukturen zu etablieren, also gemeinsame Verantwortlichkeit zu schaffen, nicht einen Chef zu haben, einen Geschäftsführer, der nun das Sagen hat in einer klassisch hierarchischen Organisation, aber auch die Verantwortung und den Kopf dann dafür hinhält und gegenüber den anderen Mitarbeitern als am Ende als Arschloch dasteht. Sondern eigentlich versuchen wir, eine nicht-hierarchische Firma zu bauen, in der es gleichwohl Verantwortlichkeiten gibt, was eine interessante Herausforderung ist, wenn man sich überlegt, wie es funktionieren kann. Also wir arbeiten mit Projektverantwortlichkeiten und in diesem Projekt gibt es dann auch jemanden, der das Sagen hat, aber es gibt nicht den Chef der Firma. Es gibt noch ein paar andere Axiome, die wir gelockert haben, also abgesehen davon, dass es keine Büros gibt, keine festen Arbeitszeiten, keine Angestellten. Es ist eigentlich ein Freiberuflernetzwerk. Wir arbeiten viel über das Netz zusammen, also eigentlich nur. Es gibt einen regelmäßigen wöchentlichen Termin, wo man sich mal trifft.
Das lese ich auch vor. Im Lagebericht erstatten die Agenten der Zentralen Intelligenzagentur Bericht von ihren Operationen und Observationen. Das scheint mir so die sozialistische Komponente zu sein. Das klingt ja so, als seien sie für den Staatssicherheitsdienst der DDR unterwegs.
Ja, es gibt auch dann konsequenterweise Agenten und inoffizielle Mitarbeiter. Inoffizielle Mitarbeiter ist eine Wolke Sympathisanten, die da mitarbeitet. Das ergibt sich natürlich alles aus der Marke quasi. Wenn man einmal angefangen hat, sich dieses Vokabulars zu bedienen, dann muss man das auch konsequent durchhalten.
Spielt man damit, ja.
Und es führt natürlich auch dazu, dass wir nicht das machen, was klassische Agenturen machen. Also nicht ausschließlich, obwohl wir auch ganz artig und solide arbeiten im Kundenauftrag für andere Agenturen, Redaktionen und so weiter im Bereich Konzeptentwicklung, Marketing, Formatentwicklung, wenn man so will. Aber es gibt wirklich einen starken Eigensinn dieser Organisation, der eigentlich mehr in Richtung selbstinduzierte Projekte weist. Und das ist so der langfristige Pfad, den wir beschreiten wollen. Also eher weg von den Auftragsarbeiten hin zu den selbstinduzierten Projekten, die sich dann natürlich auf irgendeine Art und Weise finanzieren müssen. Also Anspruch des Ganzen. Es ist nicht nur ein leicht gestrickter Scherz, sondern es gibt schon den Anspruch, dass es die Leute ernährt und die Miete zahlt. Aber auch das gelingt uns zunehmend besser nach 5 Jahren, kann man sagen.
Also zum Verständnis, das ist ein Freiberuflernetzwerk, das, so kann man das nennen. Und wenn Sie uns noch ein bisschen erklären, wie dieses Netzwerk funktioniert. Das wird von Ihnen organisiert, kann man sagen. Oder Sie bringen die Leute zusammen, erklären Sie es.
Also fangen wir von der personellen Struktur an. Es gibt, man muss das Ganze ja irgendwie, auch diese amöbenhaften Konglomerate irgendwie dem Finanzamt erklären. Deshalb gibt es eine GbR, die drei Leute bilden, die eigentlich die Firma sind. Es gibt acht Leute, die die Firmenadresse als E-Mail-Adresse benutzen dürfen und die Projektverantwortung haben. Und darum herum gibt es 30 inoffizielle Mitarbeiter, die an einzelnen Projekten andocken. Und die Firma funktioniert eigentlich als Infrastrukturplattform, die in der Lage ist, auch Angebote zu schreiben, das Ganze abzurechnen und die natürlich auch als gemeinsame Marke mittlerweile doch eine Sichtbarkeit hat, wo man Dinge verstärken kann, Pressearbeit machen. Wir haben es mal ausgerechnet, im Jahr 2006 haben wir ungefähr als Media-Gegenwert in den Feuilletons ungefähr 500.000 durch Berichterstattung erzielt. Das hat damit zu tun, dass die Kollegin Katrin Passig den Bachmann-Preis gewonnen hat, unser Weblog-Riesenmaschine, den Grimme Online Award. Und auf einmal gab es da so eine Aufregung in den Feuilletons zu sagen, da sind Leute, die eigentlich aus der Wirtschaft kommen und die kapern jetzt das Feld der Kultur. Genauso hätte man es andersherum beschreiben können, aber das ist so diese Positionierung. Und gemessen an diesem Media-Gegenwert sind wir natürlich sehr schlecht, was die Monetarisierung angeht, aber es reicht dann doch immer noch. Und die Abrechnung innerhalb der Firma funktioniert so, dass wir eigentlich das auf Projektbasis arbeiten natürlich und das Fell des Bären sofort zerteilen, sobald er erlegt ist. Also es führt dazu auch eine wirklich gute Erfindung, dass man sich nicht am Ende des Jahres streiten muss, wie man den Gewinn aufteilt, sondern eigentlich nur nach jedem Projekt, wer wie viel beigesteuert hat. Und der zehnte Anteil dessen, der biblische Zehnte, bleibt immer stehen auf einem Konto. Da wir eigentlich keine Kosten haben, außer 15 Euro Serverkosten im Monat, ist Umsatz gleich Gewinn, was auch ein sehr schöner Nebeneffekt ist, wenn man keine physischen Dinge anfasst und wie wir es nicht tun und auch keine Büromieten hat. Also es gibt verschiedene Leute, die ihre Büros natürlich überall haben, aber die reine Zusammenarbeit, die Firma findet eigentlich nur auf Servern statt. Das ist
eine virtuelle Company.
Kann man so sagen, ja.
Kann man sagen, dass das Marketing ein Stück weit aus ihrem Auftritt, aus dieser Schrägheit, aus dieser wirklich totalen Unkonventionalität besteht, dass man dadurch auf sie aufmerksam wird und sie spielen das, so wie der Karl Lagerfeld vor 20 Jahren anfing mit seinem Zopf und seinem Fächer und eine Weltmarke eigentlich damit wurde, mit sehr geringen Investitionen, machen sie das eigentlich, machen Sie das mit Ihrer Sprache und auch mit Ihrem Auftritt?
Wir machen das und versuchen es auch weiter so zu machen. Es gibt aber keinen Masterplan, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen das so machen. Also der Masterplan von Anfang an war nur zu sagen, wir schmeißen unsere Interessen zusammen in einen Topf, würde auch passen, und überlegen, wie man darum eine Firma bauen kann. Aber zum Beispiel der Geschäftszweck oder das eigentliche Tagesgeschäft hat sich mehrfach komplett rumgedreht. Ganz am Anfang war die Idee, so eine Art Text-Zweitverwertungsagentur für journalistische Texte zu machen, was überhaupt nicht funktioniert hat. Das haben wir sofort wieder einkassiert. Also es ist entstanden aus so einer Art Stammtisch-Situation heraus. Viele Kulturwissenschaftler dabei, literarisch interessierte Menschen, also Menschen, die in klassischen Unternehmen in der Regel nicht so gut funktionieren oder sich dann doch sehr verbiegen müssen mit dem, was sie eigentlich interessiert und wie sie eigentlich arbeiten wollen, auch inhaltlich. Teilweise New Economy gestellt, sodass es ein bisschen eine Ahnung von dem gab, wofür die Wirtschaft da draußen bereit ist, Geld zu bezahlen.
Kann man sagen, also ich würde das nennen, experimentelles Entrepreneurship. Sie haben versucht, sehr authentisch mit ihren Leuten was auszuprobieren. Manches funktioniert überhaupt nicht, manches funktionierte und daraus ist jetzt was entstanden, was offenbar funktioniert.
Ja, also es ist das, was dann hinterher bei Flickr Permanent Beta hieß, das ist von Anfang an immer so gewesen und ich glaube auch die Idee, die eigenen Schwächen nicht irgendwie zu verschleiern, indem man sich einen besonders hochglänzenden, perfekten Anstrich gibt, sondern damit offensiv zu hantieren und zu sagen, wir sind so und entweder es spricht sie an und dann können sie vielleicht mit uns zusammenarbeiten oder spricht sie nicht an, dann belästigen sie uns auch bitte nicht. Das ist, glaube ich, relativ, eine, wenn man unter Markengesichtspunkten argumentieren würde, eine relativ stringente Positionierung.
Und auch ungefähr das Gegenteil von dem, was einem in Marketing so erzählt wird. Also im Marketing ist der Kernsatz, der Kunde ist König. Bei Ihnen habe ich nicht so das Gefühl, dass der Kunde automatisch König ist. Sie haben gesagt, Sie machen ein enges Nadelöhr und viele wollen Sie gar nicht.
Ja, aber das ist so, das sind so, glaube ich, die beiden, das ist der Zielkonflikt des Marketing. Einerseits zu sagen, der Kunde ist König und alles nach dem Markt auszurichten und da willfährig sich anzupassen, das andere identifizierbar sein, unterscheidbar zu sein und anders zu sein. Wir haben sehr stark vielleicht auf das, die zweite Achse gebaut, mit den entsprechenden materiellen Konsequenzen, die es natürlich hat. Gerade arbeiten wir daran, wie man so eine Struktur dann wirklich auch über diese Kerntruppe von 5, 6 Leuten, die sich immer noch informell verständigen kann, hinausbaut und trotzdem den Prinzipien treu bleibt, ohne zu sagen, wir müssen jetzt eine Sekretärin anstellen und einer muss jetzt aber wirklich den Geschäftsführer machen und verantwortlich sein und das Sagen haben. Also es ist insofern eine experimentelle Firma, wie wir an der Organisation selbst versuchen herauszufinden, wie man heutzutage Firmen bauen kann, mit Unterstützung durch die Technik. Also ich würde auch sagen, das wäre alles vor 10 Jahren noch nicht möglich gewesen und ohne Internet, die etwas mehr, etwas näher an den wirklichen Bedürfnissen der Menschen dran ist, mit Friedhof Bergmann zu sprechen und die eben größtmögliche Autonomie, Selbstverwirklichung, wenn man so will, mit größtmöglicher Sichtbarkeit, Professionalität verbindet.
Sie stellen es ja jetzt auf der Ebene Ihres Unternehmens dar. Wenn ich das Buch angucke, dann beschreiben Sie ja eigentlich einen Zukunftsentwurf für eine Art von Arbeit, die jenseits dieser Festanstellung, Lohnarbeit ist und die sagt, eigentlich ist das ein ganz lebenswerter und lebenstüchtiger Gesellschaftsentwurf oder zumindest Entwurf einer neuen Berufswelt, die sowas, wie Sie nennen es, digitale Bohem ist, aber die Spaß macht und die auch durchaus einkömmlich ist. Also eigentlich ist das die, sage ich mal, die Zukunft der Gesellschaft, die Sie hier beschreiben.
Da würden wir halt immer sagen, jetzt mal die Kirche im Dorf lassen und den Ball flach halten. Also es gibt sicher sehr viele Bereiche, in denen die Art, wie Arbeit organisiert wird, so auch nach wie vor sinnvoll ist, wenn man an Krankenhäuser und Polizeiwesen und sowas denkt. Ja, also das Buch kam sehr viel später und es fiel uns dann erst im Nachhinein auf, dass wir damit eigentlich unser eigenes Firmenmodell durchargumentieren. Der Ausgangspunkt war eigentlich ein anderer, nämlich der zu sagen, dass eben dieses Modell Festanstellung, von dem ja alle irgendwie immer fürchten, dass es ausgehen würde oder knapp wird, und dass man eigentlich doch alles dafür tun muss, da noch ein bisschen mehr von irgendwie künstlich zu erzeugen, seitens der Politik, dass das auch Defizite hat, die Menschen verbiegen, die Menschen zu eindimensionalen Menschen macht und zu eben Fachidioten, strukturellen Idioten, und dass es eigentlich also dieser Punkt Zeitautonomie und Autonomie in dem, was man tut, heute doch mal wieder auf die Agenda gehört, gerade im Hinblick auf junge Leute, die eben mittlerweile doch so zugerichtet werden, seitens ihrer Eltern, seitens der Gesellschaft und der ganzen Panikmache und Bangemache, die dort herrscht, und auch seitens der Ausbildungssysteme bis hin zum Studium, das rühmliche Ausnahme, ihr Lehrstuhl, aber ich habe es in meinem Wirtschaftsstudium nicht erlebt, dass man irgendwie mal erklärt kriegt, was es eigentlich braucht, um sich irgendwie selbstständig zu machen, als eben nicht mit dem Ziel, als Gründer dann am Ende an der Spitze einer Großorganisation zu stehen, sondern eben in diesem überschaubaren Bereich, der für viele eigentlich auch auskömmliche Nischen bietet, zu sagen, ich bin mein eigener Herr und mache das dann noch mit ein paar Leuten zusammen, die auch so funktionieren, als Verein von Gleichgesinnten sozusagen. Also alles, was es dafür braucht, das lernt man nicht mehr an den Unis, das wird strukturell unterschlagen, würde ich fast sagen. Und es gibt eine Zurichtung auf formale Qualifikationen, also die Einträge im Lebenslauf. Darunter habe ich selbst lang gelitten und habe wirklich lang gebraucht, dann endlich irgendwann dieses Dokument von meinem Rechner zu löschen, das Lebenslauf heißt, wo man die ganze Zeit formale Einträge generiert und irgendwie alles, was man tut, immer vor einem imaginären Personalchef rechtfertigt, der eifersüchtig darüber wacht, wie man jetzt sein letztes halbes Jahr verbracht hat. Und da war unser Ansatz, die Jugend doch mal wieder richtig zu verderben, wie es früher vielleicht Punkrock gemacht hat, aber eben zu ihrem eigenen...
Sokrates.
Oder Sokrates, ganz früher Sokrates, aber eben zu ihrem eigenen Besten, dass sie eben rausfinden, was es neben diesen sehr geradlinigen Lebensläufen, die auf Funktionsstellen qualifizieren, die ja auch nicht mehr funktionieren, noch geben könnte. Und zu zeigen, dass die Gegenseite, die unterschlagen wird, vielleicht auch ihre Vorzüge hat. Deshalb haben wir es vielleicht etwas rosig gemalt, diese Welt. Und obwohl wir auch sagen, ja, man muss dafür gemacht sein. Also man muss es aushalten können, dass einen da draußen erstmal niemand braucht. Und man muss vor allen Dingen damit umgehen können, dass niemand hinter einem steht und einem mit dem spitzen Stock piekt morgens. Also diese Art der Selbstüberlistung, das sind alles Kulturtechniken, die man sich drauf schaffen muss. Und das ist, weiß Gott, nicht einfach. Aber es gibt ganz viele, die gar nicht wissen, dass das eine Möglichkeit wäre.
Ist mit dem Sokrates war gar nicht als Witz gemeint. Das ist ja eine, diese sokratische Methode ist ja eine durch Fragen stellen, nicht durch Wissens, dass einem jemand das Wissen beibringt und an einen heranschwätzt und man muss das so möglichst wiederholen oder so, sondern dass man die richtigen Fragen stellen muss. Und diese Fragen sind immer unangenehm. Das war auch sein Tod im wahrsten Sinne des Wortes, so unangenehme Fragen gestellt hat. Und sie würden auch sagen, raus aus diesen fertigen Antworten und selber Fragen stellen, kann man so sagen?
Das ist mir jetzt nun wiederum zu philosophisch oder zu hoch gegriffen.
Vergessen Sie es. Ich habe einen anderen Satz, ja. Der hat mir immer sehr eingeleuchtet. Charles Bukowski, so ein amerikanischer Untergrundautor.
Da kann ich mehr mit anfangen.
Ja, der war Untergrund, auch heute kann man sagen, eigentlich ziemlich plausibler Satz, hat mir immer sehr eingeleuchtet. Der sagt, fast jeder kommt als Genie auf die Welt und wird als Idiot begraben. Es hat viel für sich, der Satz. Also es gibt ja Leute, die sagen, ja, lebenslanges Lernen und Weiterbildung, der Mensch wird erst durch Bildung und Abitur und Studium und Hochschulabschluss und dann so weiter. Aber dieses und wird als Idiot begraben, trotz lebenslangem Lernen und was es alles so an Bildungsinstitutionen gibt und Elite-Universitäten, hat mir immer sehr eingeleuchtet.
Ja, wobei ich habe vor 5 Wochen einen Sohn bekommen und würde anzweifeln wollen, dass er als Genie auf die Welt gekommen ist, wobei man es natürlich gerne hätte, aber von dem, was da zurückkommt, muss man das sehr wohlwollend da etwas hineininterpretieren.
Sie sind wirklich anders als andere Menschen. Ich kenne nur Eltern, die ihre Kinder für genial halten.
Nee, ich gehe davon aus, dass er genial wird, aber ich glaube nicht, dass er jetzt schon so geboren ist unbedingt. Jedenfalls gibt es da keine Empirie zu. Ich würde auf was anderes ausweichen, nämlich auf einen Punkt, den ich sehr wichtig finde, der auch davon etwas wegführt, nämlich, dass man eher lernt, mit seinen Schwächen zu arbeiten, als dass man nun auftrumpfend auf die Stärken baut. Und das ist etwas, was wir in der Firma eigentlich perfektioniert haben, dass sich alle sehr gut ergänzen. Ich habe zum Beispiel überhaupt keine Ahnung vom Internet, muss es aber in dieser Konstellation auch nicht. Und das ist etwas, was sehr häufig missverstanden wurde, wenn man sagt, Alternative zur Festanstellung oder intelligentes Leben jenseits der Festanstellung, dass diejenigen, die wirklich auch mit Scheuklappen begrenzt in diesem System drin stecken, sich nur vorstellen können, dass es da draußen nur das Einzelkämpfertum gibt und den atomistischen Kampf jeder gegen jeden. Und das ist ein bisschen das, was wir versucht haben mit Bohem, auch ein schwieriger, missverständlicher Begriff, historisch gefügig zu machen, dass es eigentlich darauf ankommt, sich Netzwerke zu suchen von Gleichgesinnten und nicht nur also das klassische Networking, was man von New Economy Veranstaltungen und so kennt, sondern dass man gerade auch die Freundschaft, also ich finde, man muss die Freundschaft da auch im Wirtschaftskontext rehabilitieren und der Bierwerbung entreißen, wo sie ja eigentlich nur vorkommen. Also zu sagen, Freundschaften daraufhin anzuschauen, ob man nicht über das gemeinsame Freizeitvergnügen hinaus etwas Verbindendes hat, was sich auch in eine sinnvolle Lebensaufgabe transformieren lässt. oder gemeinsame Interessen, die so weit gehen, dass da irgendetwas raus entstehen kann. Und sei es ein gemeinsames Weblog, also die Möglichkeiten gibt es ja heute dazu. Also es gibt auch Leute, die auf diesem Weg zu Experten werden, ohne dass sie es vorher geplant haben. Also die ganze Planmäßigkeit, die auch in Businessplänen steckt, Herr Kufus hat es vorhin sehr treffend beschrieben, Leute, die von der Uni kommen, nicht gelebt haben und dann auf einmal gründen sollen, das hat etwas sehr anämisches, Papierraschelndes, wenn man sich diese Business-Konzepte anguckt, und es fehlt ein bisschen die Lebensfreude, während ich denke, dass auch gerade heutzutage Geschäftsideen darin schlummern können, was man mit anderen zusammen passioniert verfolgt und betreibt.
Das ist ja eine häufige Vermutung und Angst, dass das so automatisiert ist. Wenn man nicht Festanstellungen hat, dass man dann eigentlich wenn man es nicht idealisiert, nur Nachteile hat. Und in Ihrem Buch sind ganz viele Stellen und Situationen beschrieben, wo das eigentlich sehr angenehm ist, diese Art von Arbeit, und sie sehr gesellig, nenne ich es mal als Gegensatz zu automatisiert, sehr gesellig und gemütlich und vergnüglich arbeiten.
Auch das darf man nicht zu rosig malen. Also dann, wir sind echt keine Gurus, was das angeht, sondern sagen, es ist auch mühsam und es ist trotzdem nicht leicht, morgens aufzustehen und sich an den Rechner zu setzen, wenn man viel lieber in den Park gehen würde. Aber man weiß, warum man das macht, und man tut es auf eigene Rechnung oder auf gemeinsame eigene Rechnung. Das hat einfach einen entscheidenden Vorteil. Und weshalb wir eigentlich, könnte man sagen, also die FAZ fand, es ist ein Steppenwolf der Nullerjahre. Also die Ideen gab es ja alle schon, angefangen mit der Romantik. Und irgendwas davon steckt sicher auch da drin. Aber trotzdem würden wir beharren bei dem Punkt zu sagen, es gibt einen Grund, das alles auf Wiedervorlage zu nehmen. Und der hat mit dem Netz zu tun und dem, was Chris Anderson, Wire-Chefredakteur, als neues Paradigma des Longtail beschrieben hat. Den meisten dürfte es geläufig sein, also Fixierung früher auf die vordere Seite der Nachfragekurve, da wo die Hits sind, weil eben Lagerkosten, Logistikkosten und so weiter dazukommen. Heute aber Logik eher sich auf diesen langen Schwanz, den Longtail der Ladenhüter zu konzentrieren und mit sehr spezialisierten Nischenangeboten in Masse das Geld zu machen. Und die Pointe für uns steckt eigentlich darin, wenn man diesen Longtail eben nicht nur für Buchvertrieb oder digitale Produkte oder so anlegt, sondern sagt, das Internet funktioniert als Verstärker des Longtails der Lebensmodelle. Also es gibt einen Longtail, einen gesellschaftlichen Longtail, wo sehr viele abseitige Nischenbegabungen, Nischenangebote, die früher einfach total brotloses Künstlertum oder schrulliges Außenseitertum gewesen wären, heute eine Verwertungsschnittstelle haben. Und wenn man das mit reinrechnet, dann kommt dabei zumindest ein, und dazu noch sich anguckt, wie sich der Bereich der klassischen Erwerbsarbeit entwickelt, dann haben wir annähernde Chancengleichheit da, würde ich sagen.
Das ist ja entstanden ein bisschen aus der Situation, wenn ich es richtig verstanden habe, in der Diskussion mit Ihren Freunden. Und da hat sich dann sowas wie ein Bewusstsein gebildet, so hatte ich es verstanden, dass das nicht nur so eine Einzelerfahrung ist, sondern dass man das verallgemeinern kann.
Ja, es ist vor allen Dingen entstanden in der Diskussion mit Agenten und Verlagen, die irgendwie fanden, wir sollten doch mal ein Buch schreiben. Das Buch selbst hat eine interessante Geschichte. Also wir haben dieses Konzept immer schon, also so als vielleicht als Rechtfertigung des eigenen Lebensstils, aber auch wirklich so Selbstverständigung, Selbstgespräch, warum macht man das eigentlich? Vielleicht auch ein bisschen als Commitment oder Brinkmanship, wie man so sagt, sich selbst darauf jetzt nun festzunageln und nicht in die Gefahr zu geraten, dann doch auf Stellenangebote zu reagieren. Das ist hiernach relativ ausgeschlossen. Ich habe auch keine mehr gekriegt danach. Also das stand alles im Konzeptpapier drin, das wir so 2005 herumgeschrieben haben. Es standen Sachen drin wie Web 2.0, Longtail, Second Life. Second Life übrigens als tolles Feld, wo man wirklich ohne physische Dinge anzufassen immer noch sehr gutes Geld verdienen kann, auch wenn es jetzt einen kleinen Backlash gibt. Das alles stand in dem Konzept, und in den Verlagen, in den deutschen Verlagen, hatte noch niemand irgendetwas davon gehört, und wir haben es 15 Verlagen angeboten. 14 haben es abgelehnt, einer hat gesagt, wir verstehen es zwar nicht, aber macht es bitte mal. Und genauso ging es dann weiter. Also die Buchhändler, die Vertreter haben das Buch überhaupt nicht verstanden. Es gab keinerlei Vorbestellung. Und es ist dann tatsächlich über Presse und über das Web selbst zu einem völlig ungewöhnlichen, vor allen Dingen für den Verlag ungewöhnlichen Longseller geworden, was uns natürlich sehr gefreut hat. Aber von daher war es schon der Versuch, nicht nur mit dem, was man sonst so macht, sondern auch mit Büchern Geld zu verdienen, die in der deutschen Diskussion ein bisschen etwas von dem reinbringen, was man in Amerika doch an allen Ecken hört und Enden, und einfach für den deutschen Markt ein Buch zu schreiben, was mal übersetzt, was eigentlich Stand der Debatte ist in anderen Ländern, die sich etwas mehr mit dem Internet beschäftigen, als es Deutschland nun mal tut.
Wir haben ja hier eine Reihe von Menschen, die so eine Idee basteln und daraus ein ausgereiftes Businessmodell machen wollen. Ein bisschen habe ich den Eindruck, ist das Buch auch ein Stück weit das ein Businessmodell, aber mehr so Richtung Lebenskunstwerk, was der Matthias Hork sagt, denn wie kriege ich denn aus dem, was meine Existenz ist, so ein schlüssiges, spannendes Lebenskunstwerk?
Ja, ist es bei Hawks, heißt es ja, doch, ich bin ein großer Freund von Matthias Hawks und er hat mir alles beigebracht, was ich weiß, wobei ich bei der Unicability nicht so ganz mitgehen würde, weil ich das Wort einfach etwas unglücklich finde, aber das ist ja
das, auch, glaube ich, nicht jeder verstanden.
Unicability ist das, wie Hawks genau das beschreibt, was die Anforderungen des Arbeitsmarktes der Zukunft sind, nicht mehr Employability, sondern Unicability.
Also besonders zu sein, unique zu sein.
Genau. Naja, ich glaube, habe ja Wirtschaft studiert und nebenher mich immer beschäftigt mit Kulturwissenschaften, Soziologie und so weiter. Und wo das Ganze sehr schön zusammenkommt, ist in der Marke und der Markentechnik und eben diesem Gedanken, Marken nicht nur zu denken als absatzfördernde Maßnahmen, sondern auch so ein bisschen abgekoppelt vom Produkt und vom kommerziellen Produkt als gemeinsame verbindende Ideen. Deshalb haben wir auch sehr lange an diesem sehr einfach wirkenden Titel gebastelt, bis wir ihn denn hatten. Wir nennen es Arbeit. Und in dieser Sloganhaftigkeit steckt natürlich etwas, was dann auch als Arbeitsauftrag weitergeht. Also wir haben aus dem Buch danach ein Festival gemacht, ein dreitägiges. Das hieß 9 to 5, wir nennen es Arbeit.
Hab ich schon gehört, ja.
Und war dann einfach basiert auf der etwas frivolen Idee, den Normalarbeitstag einfach mal in die Nacht zu verlagern und zu sagen, wir machen eine Business-Konferenz, die von 9 Uhr abends bis 5 Uhr morgens geht. Es hat hervorragend funktioniert und es hat eine ganz andere Atmosphäre, einen kompletten Ausnahmezustand hergestellt, in dem ganz andere Dinge möglich waren, die man normalerweise eben nicht erlebt auf normalen Konferenzen.
Spricht für Berlin, woanders gibt es eine Polizeistunde.
Ja, also es ging eigentlich, in Wahrheit ging es rund um die Uhr und es wurde dort auch übernachtet und gecampt im Radialsystem an der Spree. Es war aber die ganze Zeit ein Feuerwehrmann da, der es beaufsichtigt hat.
Vielleicht zum Schluss, was ist so Ihre Empfehlung? Sie sind ja doch einen ganz interessanten Weg gegangen. Sie sind der erste Ökonomiestudent, den ich kenne, der so diese Art von Ökonomie formuliert, neue Ökonomie oder andersartiger oder individueller Ökonomie formuliert. Hatten Sie eigentlich keine Schwierigkeiten mit dem Examen und solchen Sachen?
Ich hatte Schwierigkeiten.
Kollege hat, ne, der.
Ja, aber auch nur, weil er nebenher zu viele Jobs um die Ohren hat, die wo man dann sich dann wirklich fragt, irgendwann, wofür brauche ich jetzt wirklich dieses Examen noch?
Und Sie haben das noch?
Ich hatte es vorher schon irgendwie zähneknirschend mich da durchgebissen. Aber ich fand das, also gerade das Wirtschaftsstudium in Berlin, Volkswirtschaft gegen Ende, extrem zermürbend und mathematisch, und habe echt einfach nur aufgrund von Sunk-Costs, also zu viel investiert, als dass ich es vor mir selbst hätte rechtfertigen können, da rauszuscheren. Sonst hätte ich es bleiben lassen. Also was ich der Welt da draußen mitgeben würde, wäre, die eigenen hedonistischen Defekte ernst zu nehmen und eher danach zu gehen und sich davon leiten zu lassen.
Das müssen Sie uns erklären. Was sind hedonistische Effekte?
Defekte. Also ja. Unlust, Eigensinn in vielen Bereichen. Auch so das Widerständige, dass man einfach vielleicht nicht so gut funktioniert in hierarchischen Systemen. daraus nicht abzuleiten, dass man irgendwie zum Therapeuten gehen muss, sondern eher in diesen Weg weiterzugehen und sich andere zu suchen. Ach so, ja genau, allein machen sie dich ein, also Gleichgesinnte suchen, wo sich das vielleicht als Fähigkeit ergänzt, wie es im Englischen so schön heißt, it's not a bug, it's a feature.
Klingt so, diese ein paar so Sachen aus den 68ern, also allein machen sie dich ein, das war so ein Spruch in Paris, 68, oder Fantasie an die Macht.
Ja, die Fantasie ist ja an der Macht, wenn man zum Beispiel Luc Boltanski und Yves Chapello liest, die den neuen Geist des Kapitalismus anhand von Managerliteratur untersucht haben und nachgezeichnet haben, wie oft dieses, oder wie häufig dieses Vokabular der 68er dort als erkenntnisleitend und handlungsleitend ausgegeben wird. Also das sind ja genau diese kulturellen Transformationen, wie Subkulturen eingemeindet werden. Und das kann man sich alles angucken und seine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Aber das heißt trotzdem, glaube ich, dass es etwas gibt wie Fortschritt, auf den man bauen kann und wo man fragen kann, wie man sich das zunutze machen kann. Innerhalb des Kapitalismus übrigens.
Ja, kann ja sagen, Fantasie an die Macht hat der Walt Disney dann irgendwann übernommen.
Ja,
selbst noch unsere Fantasie oder, sozusagen vorgibt.
Oder André Heller, wollt ihr die totale Fantasie? Aber das sind so Kreativität, Fantasie sind so Begriffe, die benutze ich eigentlich nicht so richtig, weil sie einfach so verdorben sind. Ich finde es interessanter zu beobachten, dass es eine neue Bewegung gibt der Selbstorganisation. Das Handelsblatt hat es neulich wie heißt es, Antipreneure genannt, also Leute, die mit unternehmerischen Mitteln gegen das System von innen heraus arbeiten, wie etwa die Yes-Men. Ich glaube, das ist etwas, was ich wirklich, das haben wir auch auf dem Festival gezeigt, dass man, egal welche Zwecke man verfolgt, und sei es genau die entgegengesetzten, man mit unternehmerischen Methoden heutzutage weiterkommt, weshalb viele, die früher so auf das Feld der Kunst oder der Politik gegangen wären, heute überlegen, ob sie nicht eine Firma daraus machen und sei es nur zur Tarnung und sei es nur zum Geldverdienen und Geldverdienen ist dann die Tarnung. Auch das funktioniert, ja.
Das war ein tolles Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich. Labor für Entrepreneurship. Ich habe als Gast Holm Friede. Bevor ich ihn lange vorstelle, halte ich lieber das Buch hoch. Ich habe drin gelesen, so nicht jede Seite, aber so einigermaßen. Ich bin kein jemand, der Bücher so rezensiert. Ich fand es ein freches Buch. Also frech im Sinne von, wir Wissenschaftler sind ja vorsichtig mit empirischer Erhebung. Da kommt jemand und sagt, ich glaube, da gibt es eine ganz andere Welt und eine neue Welt und das ist auch die Zukunft. Und die schreibe ich jetzt mal auf. Das ist so unsere persönliche Erfahrung, aber auch die von vielen unserer Freunde und Bekannten. Es hat Furore gemacht und da ist auch was drin, was möglicherweise etwas beschreibt, was wir in Zukunft als Arbeitswelt vielleicht sogar mehrheitlich vor uns haben. Sie nennen es die digitale Boheme, intelligentes Leben jenseits der Festanstellung. Einen Fan haben Sie wahrscheinlich, das ist der Friedrich Bergmann, Philosoph, Professor, der schon seit langem sagt, dass mit der Festanstellung, das geht seinem Ende zu, das ist eine Epoche gewesen, die industrielle Epoche, seit den 80er Jahren haben wir es auch empirisch bestätigt, diese Arbeitsplätze nehmen ab. Sie sagen, es gibt was ganz Neues, nicht aus der Not, wie viele behaupten, so was Nomadenhaftes, ständig Wechselndes, sondern es macht auch Spaß. Macht riesen Spaß. Es ist auch eine andere Qualität. So, jetzt, bevor ich aber lange beschreibe, erklären Sie es. Was ist diese neue Arbeitswelt, diese digitale Bohem?
Also das Fantum ist da erstmal beruht auf Gegenseitigkeit, weil wir auch große Freunde von Bergmann sind, ihn auch zitiert haben, vor allen Dingen mit dem einen Ausgangsgedanken, der uns sehr wichtig war, den wir zwar gespürt haben, aber wahrscheinlich nicht so gut hätten artikulieren können, der eben die klassische Form der immer noch dominierenden Lohnarbeit beschreibt als milde Krankheit, eine Zeit, in der man nicht wirklich lebt, sondern irgendwie wartet, bis es vorbei ist und nach den spärlichen Erfahrungen, aber doch repräsentativen Erfahrungen, die mein Co-Autor Sascha Lobo und ich in Festanstellung gesammelt haben, fanden wir das genau bestätigt. Also diese komische Gemengelage oder Gefühlslage. Einerseits zu sagen, dass man froh sein müsste, dass man es nun endlich geschafft hat in die Festanstellung, nachdem es da draußen ja bekanntermaßen so viele gibt, die das nicht mehr schaffen und die in der Praktikumswarteschleife hängen. Also es war uns beiden gelungen nach dem Studium, beziehungsweise mir nach dem Studium, Sascha Lobert ist immer noch nicht abgeschlossen, arbeitet aber dran. Und dass wir andererseits aber gar nicht so begeistert waren über das, was einem da geboten wurde. Und wir es eigentlich eher als strukturelle Form der Verblödung empfunden haben. Und also das war bei mir biografisch dann der Ausgangspunkt, nach einem Jahr, nachdem ich mir das ein Jahr angeschaut habe, zu sagen, Reißleine ziehen, alles on hold und eher gucken, mit, wie man mit den Leuten, die man kennt, die man schätzt, deren Fähigkeiten und deren Arbeit man schätzt, wie man mit denen zusammen etwas machen kann, was über reine Freundschaft und Freizeit hinausgeht, nämlich eine Firma zu bauen, die diesen Persönlichkeiten Rechnung trägt, also der freien individuellen Entfaltung. Maximale Freiheit verbindet mit doch einer Art von Verbindlichkeit oder Professionalität im Auftreten. Und also das war der Ausgangspunkt für die Zentrale Intelligenzagentur, so um das Jahr 2001 herum zu sagen, wie müsste eine Firma aussehen, in der Leute funktionieren, die in klassischen Firmen eben nicht mehr funktionieren und in denen sich alle so wohlfühlen, dass sie auch auf Dauer Lust haben, daran mitzuwirken.
Vielleicht für uns so etwas noch konventionellen Menschen, Zentrale Intelligenzagentur, das ist der Name Ihres Unternehmens, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Zentrale Intelligenzagentur, und der Untertitel heißt, macht ganz, was sie kaputt macht. Also Sie machen ganz, was die anderen an den Mitmenschen kaputt machen.
Ja, und da fängt es schon an, das ist einer von vielen Untertiteln, wenn man sich die Website ausdruckt. Das wechselt jedes Mal, wenn man drauf geht. Und,
das ist gibt, das Nomadenhafte, der Spruch.
Womöglich ja dieses schillernde, nicht greifbare, Amöbenhafte, was die ganze Organisation natürlich kennzeichnet. Und es ist immer sehr lustig, wenn sich dann jemand diese Website ausdruckt und nun einen Spruch von ungefähr 50, die da wechselnd durchlaufen und permanent erneuert werden, für den Claim dieser Firma hält. Wie natürlich die ganze Firma, man muss es sagen, als ironische Firma angefangen hat. Also durchaus in dem Wissen, dass wir konventionelle Auftraggeber damit eventuell vor den Kopf stoßen würden und dass es das Nadelöhr sehr schmal macht, durch das Leute sich angesprochen fühlen. Was sich aber gezeigt hat, ist, wenn man das eine Zeit lang so betreibt und wirklich aus diesem Konzept heraus, aus der Marke heraus arbeitet und operiert, und das Ganze relativ konsequent betreibt, wie wir es tun, dass es dann irgendwann so einen Kippmoment gibt, wo die Leute denken, Zentrale Intelligenzagentur, irgendwie hat es was.
Irgendwie. Das ist auf Englisch nennen, sehe ich gerade, Central Intelligence Agency, da ja, haben sie CIA ist, in der Abkürzung.
Das ist natürlich der Witz, den man tunlichst nicht erklären sollte, also, aber das ist...
Vergessen Sie es.
Ja, das funktioniert natürlich schon so, ich sag mal, als Einstiegsfilter für Leute, die es entweder vermessen finden und nicht verstehen, und die es verstehen, finden es dann irgendwann ganz komisch und bewundern vielleicht auch.
Sie spielen damit. Wenn ich gleich noch weiterlesen darf, da steht, die Zentrale Intelligenzagentur ist ein kapitalistisch-sozialistisches Joint Venture. Das ist ja mal was Neues. Ein kapitalistisch-sozialistisches Joint Venture.
Es ist nicht ganz neu. Ich glaube, diesen Satz haben wir geklaut von Duff Charney, dem Gründer von American Apparel, wobei man sich da mittlerweile fragt, was das Sozialistische daran sein soll.
An dem Apparel.
An American Apparel, aber der als Firmenbeschreibung hat uns das gut gefallen und das trifft natürlich insofern, wie wir doch wieder versuchen, man muss fast sagen wieder, weil diese Experimente gab es ja alle in den 70ern, so etwas wie Kollektivstrukturen zu etablieren. Also gemeinsame Verantwortlichkeit zu schaffen, nicht einen Chef zu haben, einen Geschäftsführer, der nun das Sagen hat in einer klassisch hierarchischen Organisation, aber auch die Verantwortung und den Kopf dann dafür hinhält und gegenüber den anderen Mitarbeitern als am Ende als Arschloch dasteht, sondern eigentlich versuchen wir eine nicht-hierarchische Firma zu bauen, in der es gleichwohl Verantwortlichkeiten gibt, was eine interessante Herausforderung ist, wenn man sich überlegt, wie es funktionieren kann. Also wir arbeiten mit Projektverantwortlichkeiten und in diesem Projekt gibt es dann auch jemanden, der das Sagen hat, aber es gibt nicht den Chef der Firma. Es gibt noch ein paar andere Axiome, die wir gelockert haben, also abgesehen davon, dass es keine Büros gibt, keine festen Arbeitszeiten, keine Angestellten. Es ist eigentlich ein Freiberuflernetzwerk. Wir arbeiten viel über das Netz zusammen, also eigentlich nur. Es gibt einen regelmäßigen wöchentlichen Termin, wo man sich mal trifft.
Das lese ich auch vor. Im Lagebericht erstatten die Agenten der Zentralen Intelligenzagentur Bericht von ihren Operationen und Observationen. Das scheint mir so die sozialistische Komponente zu sein. Das klingt ja so, als seien Sie für den Staatssicherheitsdienst der DDR unterwegs.
Ja, es gibt auch dann konsequenterweise Agenten und inoffizielle Mitarbeiter. Inoffizielle Mitarbeiter ist eine Wolke von Sympathisanten, die da mitarbeitet. Das ergibt sich natürlich alles aus der Marke quasi. Wenn man einmal angefangen hat, sich dieses Vokabulars zu bedienen, dann muss man das auch konsequent durchhalten.
Spielt man damit, ja.
Und es führt natürlich auch dazu, dass wir nicht das machen, was klassische Agenturen machen, also nicht ausschließlich, obwohl wir auch ganz artig und solide arbeiten im Kundenauftrag für andere Agenturen, Redaktionen und so weiter im Bereich Konzeptentwicklung, Marketing, Formatentwicklung, wenn man so will. Aber es gibt wirklich einen starken Eigensinn dieser Organisation, der eigentlich mehr in Richtung selbstinduzierte Projekte weist. Und das ist so der langfristige Pfad, den wir beschreiten wollen. Also eher weg von den Auftragsarbeiten hin zu den selbstinduzierten Projekten, die sich dann natürlich auf irgendeine Art und Weise finanzieren müssen. Also Anspruch des Ganzen. Es ist nicht nur ein leicht gestrickter Scherz, sondern es gibt schon den Anspruch, dass es die Leute ernährt und die Miete zahlt. Aber auch das gelingt uns zunehmend besser nach 5 Jahren, kann man sagen.
Also zum Verständnis, das ist ein Freiberuflernetzwerk, das, so kann man das nennen. Und wenn Sie uns noch ein bisschen erklären, wie dieses Netzwerk funktioniert. Das wird von Ihnen organisiert, kann man sagen, oder Sie bringen die Leute zusammen, erklären Sie es.
Also fangen wir von der personellen Struktur an. Es gibt, man muss das Ganze ja irgendwie auch diese amöbenhaften Konglomerate irgendwie dem Finanzamt erklären. Deshalb gibt es eine GbR, die 3 Leute bilden, die eigentlich die Firma sind. Es gibt 8 Leute, die die Firmenadresse als E-Mail-Adresse benutzen dürfen und die Projektverantwortung haben. Und darum herum gibt es 30 inoffizielle Mitarbeiter, die an einzelnen Projekten andocken. Und die Firma funktioniert eigentlich als Infrastrukturplattform, die in der Lage ist, auch Angebote zu schreiben, das Ganze abzurechnen und die natürlich auch als gemeinsame Marke mittlerweile doch eine Sichtbarkeit hat, wo man Dinge verstärken kann, Pressearbeit machen. Wir haben es mal ausgerechnet, im Jahr 2006 haben wir ungefähr als Media-Gegenwert in den Feuilletons ungefähr 500.000 durch Berichterstattung erzielt. Das hat damit zu tun, dass die Kollegin Katrin Passig den Bachmann-Preis gewonnen hat, unser Weblog-Riesenmaschine, den Grimme Online Award. Und auf einmal gab es da so eine Aufregung in den Feuilletons zu sagen, da sind Leute, die eigentlich aus der Wirtschaft kommen und die kapern jetzt das Feld der Kultur. Genauso hätte man es andersherum beschreiben können, aber das ist so diese Positionierung. Und gemessen an diesem Media-Gegenwert sind wir natürlich sehr schlecht, was die Monetarisierung angeht, aber es reicht dann doch immer noch. Und die Abrechnung innerhalb der Firma funktioniert so, dass wir eigentlich das auf Projektbasis arbeiten natürlich und das Fell des Bären sofort zerteilen, sobald er erlegt ist. Also es führt dazu auch eine wirklich gute Erfindung, dass man sich nicht am Ende des Jahres streiten muss, wie man den Gewinn aufteilt, sondern eigentlich nur nach jedem Projekt, wer wie viel beigesteuert hat. Und der 10. Anteil, dessen der biblische 10. bleibt immer stehen auf einem Konto. Da wir eigentlich keine Kosten haben, außer 15 Euro Serverkosten im Monat, ist Umsatz gleich Gewinn, was auch ein sehr schöner Nebeneffekt ist, wenn man keine physischen Dinge anfasst und wie wir es nicht tun und auch keine Büromieten hat. Also es gibt verschiedene Leute, die ihre Büros natürlich überall haben, aber die reine Zusammenarbeit, die Firma findet eigentlich nur auf Servern statt. Das ist
eine virtuelle Company.
Kann man so sagen, ja.
Kann man sagen, dass das Marketing ein Stück weit aus ihrem Auftritt, aus dieser Schrägheit, aus dieser wirklich totalen Unkonventionalität besteht, dass man dadurch auf sie aufmerksam wird und sie spielen das, so wie der Karl Lagerfeld vor 20 Jahren anfing mit seinem Zopf und seinem Fächer und eine Weltmarke eigentlich damit wurde, mit sehr geringen Investitionen, machen sie das eigentlich, machen sie das mit ihrer Sprache und auch mit ihrem Auftritt?
Wir machen das und versuchen es auch weiter so zu machen. Es gibt aber keinen Masterplan, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen das so machen. Also der Masterplan von Anfang an war nur zu sagen, wir schmeißen unsere Interessen zusammen in einen Topf, würde auch passen, und überlegen, wie man darum eine Firma bauen kann. Aber zum Beispiel der Geschäftszweck oder das eigentliche Tagesgeschäft hat sich mehrfach komplett rumgedreht. Ganz am Anfang war die Idee, so eine Art Text-Zweitverwertungsagentur für journalistische Texte zu machen, was überhaupt nicht funktioniert hat. Das haben wir sofort wieder einkassiert. Also es ist entstanden aus so einer Art Stammtisch-Situation heraus. Viele Kulturwissenschaftler dabei, literarisch interessierte Menschen, also Menschen, die in klassischen Unternehmen in der Regel nicht so gut funktionieren oder sich dann doch sehr verbiegen müssen mit dem, was sie eigentlich interessiert und wie sie eigentlich arbeiten wollen, auch inhaltlich. Teilweise New Economy gestellt, sodass es ein bisschen eine Ahnung von dem gab, wofür die Wirtschaft da draußen bereit ist, Geld zu bezahlen.
Kann man sagen, also ich würde das nennen, experimentelles Entrepreneurship. Sie haben versucht, sehr authentisch mit ihren Leuten was auszuprobieren. Manches funktioniert überhaupt nicht, manches funktionierte und daraus ist jetzt was entstanden, was offenbar funktioniert.
Ja, also es ist das, was dann hinterher bei Flickr Permanent Beta hieß, das ist von Anfang an immer so gewesen und ich glaube auch die Idee, die eigenen Schwächen nicht irgendwie zu verschleiern, indem man sich einen besonders hochglänzenden, perfekten Anstrich gibt, sondern damit offensiv zu hantieren und zu sagen, wir sind so und entweder es spricht sie an und dann können sie vielleicht mit uns zusammenarbeiten oder es spricht sie nicht an, dann belästigen sie uns auch bitte nicht. Das ist, glaube ich, wenn man unter Markengesichtspunkten argumentieren würde, eine relativ stringente Positionierung.
Und auch ungefähr das Gegenteil von dem, was einem in Marketing so erzählt wird. Also im Marketing ist der Kernsatz, der Kunde ist König. Bei Ihnen habe ich nicht so das Gefühl, dass der Kunde automatisch König ist. Sie haben gesagt, Sie machen ein enges Nadelöhr und viele wollen Sie gar nicht.
Ja, aber das ist der Zielkonflikt des Marketing. Einerseits zu sagen, der Kunde ist König und alles nach dem Markt auszurichten und da willfährig sich anzupassen, das andere identifizierbar sein, unterscheidbar zu sein und anders zu sein. Wir haben sehr stark vielleicht auf die zweite Achse gebaut, mit den entsprechenden materiellen Konsequenzen, die es natürlich hat. Gerade arbeiten wir daran, wie man so eine Struktur dann wirklich auch über diese Kerntruppe von 5, 6 Leuten, die sich immer noch informell verständigen kann, hinausbaut und trotzdem den Prinzipien treu bleibt, ohne zu sagen, wir müssen jetzt eine Sekretärin anstellen und einer muss jetzt aber wirklich den Geschäftsführer machen und verantwortlich sein und das Sagen haben. Also es ist insofern eine experimentelle Firma, wie wir an der Organisation selbst versuchen herauszufinden, wie man heutzutage Firmen bauen kann, mit Unterstützung durch die Technik. Also ich würde auch sagen, das wäre alles vor 10 Jahren noch nicht möglich gewesen und ohne Internet, die etwas näher an den wirklichen Bedürfnissen der Menschen dran ist, mit Fridtjof Bergmann zu sprechen und die eben größtmögliche Autonomie, Selbstverwirklichung, wenn man so will, mit größtmöglicher Sichtbarkeit, Professionalität verbindet.
Sie stellen es ja jetzt auf der Ebene Ihres Unternehmens dar. Wenn ich das Buch angucke, dann beschreiben Sie ja eigentlich einen Zukunftsentwurf für eine Art von Arbeit, die jenseits dieser Festanstellung, Lohnarbeit ist und die sagt, eigentlich ist das ein ganz lebenswerter und lebenstüchtiger Gesellschaftsentwurf oder zumindest Entwurf einer neuen Berufswelt, die sowas, wie Sie nennen es, digitale Bohem ist, aber die Spaß macht und die auch durchaus einkömmlich ist. Also eigentlich ist das die, sage ich mal, die Zukunft der Gesellschaft, die Sie hier beschreiben.
Da würden wir halt immer sagen, jetzt mal die Kirche im Dorf lassen und den Ball flach halten. Also es gibt sicher sehr viele Bereiche, in denen die Art, wie Arbeit organisiert wird, so auch nach wie vor sinnvoll ist, wenn man an Krankenhäuser und Polizeiwesen und sowas denkt. Ja, also das Buch kam sehr viel später und es fiel uns dann erst im Nachhinein auf, dass wir damit eigentlich unser eigenes Firmenmodell durchargumentieren. Der Ausgangspunkt war eigentlich ein anderer, nämlich der zu sagen, dass eben dieses Modell Festanstellung, von dem ja alle irgendwie immer fürchten, dass es ausgehen würde oder knapp wird, und dass man eigentlich doch alles dafür tun muss, da noch ein bisschen mehr von irgendwie künstlich zu erzeugen, seitens der Politik, dass das auch Defizite hat, die Menschen verbiegen, die Menschen zu eindimensionalen Menschen macht und zu ja, eben Fachidioten, strukturellen Idioten, und dass es eigentlich also dieser Punkt Zeitautonomie und Autonomie in dem, was man tut, heute doch mal wieder auf die Agenda gehört, gerade im Hinblick auf junge Leute, die eben mittlerweile doch so zugerichtet werden, seitens ihrer Eltern, seitens der Gesellschaft und der ganzen Panikmache und Bangemache, die dort herrscht, und auch seitens der Ausbildungssysteme bis hin zum Studium, das rühmliche Ausnahme, ihr Lehrstuhl, aber ich habe es in meinem Wirtschaftsstudium nicht erlebt, dass man irgendwie mal erklärt kriegt, was es eigentlich braucht, um sich irgendwie selbstständig zu machen, als eben nicht mit dem Ziel, als Gründer dann am Ende an der Spitze einer Großorganisation zu stehen, sondern eben in diesem überschaubaren Bereich, der für viele eigentlich auch auskömmliche Nischen bietet, zu sagen, ich bin mein eigener Herr und mache das dann noch mit ein paar Leuten zusammen, die auch so funktionieren, als Verein von Gleichgesinnten sozusagen. Also alles, was es dafür braucht, das lernt man nicht mehr an den Unis, das wird strukturell unterschlagen, würde ich fast sagen. Und es gibt eine Zurichtung auf formale Qualifikationen, also die Einträge im Lebenslauf. Darunter habe ich selbst lang gelitten und habe wirklich lang gebraucht, dann endlich irgendwann dieses Dokument von meinem Rechner zu löschen, das Lebenslauf heißt, wo man die ganze Zeit formale Einträge generiert und irgendwie alles, was man tut, immer vor einem imaginären Personalchef rechtfertigt, der eifersüchtig darüber wacht, wie man jetzt sein letztes halbes Jahr verbracht hat. Und da war unser Ansatz, die Jugend doch mal wieder richtig zu verderben, wie es früher vielleicht Punkrock gemacht hat, aber eben zu ihrem eigenen...
Sokrates.
Oder Sokrates, ganz früher Sokrates, aber eben zu ihrem eigenen Besten, dass sie eben rausfinden, was es neben diesen sehr geradlinigen Lebensläufen, die auf Funktionsstellen qualifizieren, die ja auch nicht mehr funktionieren, noch geben könnte. Und zu zeigen, dass die Gegenseite, die unterschlagen wird, vielleicht auch ihre Vorzüge hat. Deshalb haben wir es vielleicht etwas rosig gemalt, diese Welt. Und obwohl wir auch sagen, ja, man muss dafür gemacht sein. Also man muss es aushalten können, dass einen da draußen erstmal niemand braucht. Und man muss vor allen Dingen damit umgehen können, dass niemand hinter einem steht und einem mit dem spitzen Stock piekt morgens. Also diese Art der Selbstüberlistung, das sind alles Kulturtechniken, die man sich drauf schaffen muss, und das ist, weiß Gott, nicht einfach. Aber es gibt ganz viele, die gar nicht wissen, dass das eine Möglichkeit wäre.
Ist mit dem Sokrates war gar nicht als Witz gemeint. Das ist ja eine, diese sokratische Methode ist ja eine durch Fragen stellen, nicht durch Wissens, dass einem jemand das Wissen beibringt und an einen heranschwätzt und man muss das so möglichst wiederholen oder so, sondern dass man die richtigen Fragen stellen muss. Und diese Fragen sind immer unangenehm. Das war auch sein Tod im wahrsten Sinne des Wortes, dass er unangenehme Fragen gestellt hat. Und Sie würden auch sagen, raus aus diesen fertigen Antworten und selber Fragen stellen, kann man so sagen?
Das ist mir jetzt nun wiederum zu philosophisch oder zu hoch gegriffen.
Vergessen Sie es. Ich habe einen anderen Satz, der hat mir immer sehr eingeleuchtet. Charles Bukowski, so ein amerikanischer Untergrundautor.
Da kann ich mehr mit anfangen.
Ja, damals, der war Untergrund, auch heute kann man sagen, eigentlich ziemlich plausibler Satz, hat mir immer sehr eingeleuchtet. Der sagt, fast jeder kommt als Genie auf die Welt und wird als Idiot begraben. Es hat viel für sich, der Satz. Also es gibt ja Leute, die sagen, ja, lebenslanges Lernen und Weiterbildung, der Mensch wird erst durch Bildung und Abitur und Studium und Hochschulabschluss und dann so weiter. Aber dieses und wird als Idiot begraben, trotz lebenslangem Lernen und was es alles so an Bildungsinstitutionen gibt und Elite-Universitäten, hat mir immer sehr eingeleuchtet.
Ja, wobei ich habe vor 5 Wochen einen Sohn bekommen und würde anzweifeln wollen, dass er als Genie auf die Welt gekommen ist, wobei man es natürlich gerne hätte, aber von dem, was da zurückkommt, muss er noch sehr wohlwollend da etwas hineininterpretieren.
Sie sind wirklich anders als andere Menschen. Ich kenne nur Eltern, die ihre Kinder für genial halten.
Nee, ich gehe davon aus, dass er genial wird, aber ich glaube nicht, dass er jetzt schon so geboren ist unbedingt. Jedenfalls gibt es da keine Empirie zu. Ich würde was anderes, auf was anderes ausweichen, nämlich auf einen Punkt, den ich sehr wichtig finde, der auch davon etwas wegführt, nämlich, dass man eher lernt, mit seinen Schwächen zu arbeiten, als dass man nun auftrumpfend auf die Stärken baut. Und das ist etwas, was wir in der Firma eigentlich perfektioniert haben, dass sich alle sehr gut ergänzen. Ich habe zum Beispiel überhaupt keine Ahnung vom Internet, muss es aber in dieser Konstellation auch nicht. Und das ist etwas, was sehr häufig missverstanden wurde, wenn man sagt, Alternative zur Festanstellung oder intelligentes Leben jenseits der Festanstellung, dass diejenigen, die wirklich auch mit Scheuklappen begrenzt in diesem System drin stecken, sich nur vorstellen können, dass es da draußen nur das Einzelkämpfertum gibt und den atomistischen Kampf jeder gegen jeden. Und das ist ein bisschen das, was wir versucht haben mit Bohem, auch ein schwieriger, missverständlicher Begriff, historisch gefügig zu machen, dass es eigentlich darauf ankommt, sich Netzwerke zu suchen von Gleichgesinnten und nicht nur also das klassische Networking, was man von New Economy Veranstaltungen und so kennt, sondern dass man gerade auch die Freundschaft, also ich finde, man muss die Freundschaft da auch im Wirtschaftskontext rehabilitieren und der Bierwerbung entreißen, wo sie ja eigentlich nur vorkommen. Also zu sagen, Freundschaften daraufhin anzuschauen, ob man nicht über das gemeinsame Freizeitvergnügen hinaus etwas Verbindendes hat, was sich auch in eine sinnvolle Lebensaufgabe transformieren lässt. Oder gemeinsame Interessen, die so weit gehen, dass da irgendetwas raus entstehen kann. Und sei es ein gemeinsames Weblog. Also die Möglichkeiten gibt es ja heute dazu. Also es gibt auch Leute, die auf diesem Weg zu Experten werden, ohne dass sie es vorher geplant haben. Also die ganze Planmäßigkeit, die auch in Businessplänen steckt. Herr Kufus hat es vorhin sehr treffend beschrieben, Leute, die von der Uni kommen, nicht gelebt haben und dann auf einmal gründen sollen. Das hat etwas sehr anämisches, Papierraschelndes, wenn man sich diese Business-Konzepte anguckt. Und es fehlt ein bisschen die Lebensfreude, während ich denke, dass auch gerade heutzutage Geschäftsideen darin schlummern können, was man mit anderen zusammen passioniert verfolgt und betreibt.
Das ist ja eine häufige Vermutung und Angst, dass das so automatisiert ist. Wenn man nicht Festanstellungen hat, dass man dann eigentlich wenn man es nicht idealisiert, nur Nachteile hat. Und in Ihrem Buch sind ganz viele Stellen und Situationen beschrieben, wo das eigentlich sehr angenehm ist, diese Art von Arbeit, und sie sehr gesellig, nenne ich es mal als Gegensatz zu automatisiert, sehr gesellig und gemütlich und vergnüglich arbeiten.
Auch das darf man nicht zu rosig malen. Also dann, wir sind echt keine Gurus, was das angeht, sondern sagen, es ist auch mühsam und es ist trotzdem nicht leicht, morgens aufzustehen und sich an den Rechner zu setzen, wenn man viel lieber in den Park gehen würde. Aber man weiß, warum man das macht, und man tut es auf eigene Rechnung oder auf gemeinsame eigene Rechnung. Das hat einfach einen entscheidenden Vorteil. Und weshalb wir eigentlich, könnte man sagen, also die FATS fand, es ist ein Steppenwolf der Nullerjahre. Also die Ideen gab es ja alle schon, angefangen mit der Romantik. Und irgendwas davon steckt sicher auch da drin. Aber trotzdem würden wir beharren bei dem Punkt zu sagen, es gibt einen Grund, das alles auf Wiedervorlage zu nehmen. Und der hat mit dem Netz zu tun und dem, was Chris Anderson, Wired-Chefredakteur, als neues Paradigma des Longtail beschrieben hat. Den meisten dürfte es geläufig sein, also Fixierung früher auf die vordere Seite der Nachfragekurve, da wo die Hits sind, weil eben Lagerkosten, Logistikkosten und so weiter dazukommen. Heute aber Logik eher, sich auf diesen langen Schwanz, den Longtail der Ladenhüter zu konzentrieren und mit sehr spezialisierten Nischenangeboten in Masse das Geld zu machen. Und die Pointe für uns steckt eigentlich darin, wenn man diesen Longtail eben nicht nur für Buchvertrieb oder digitale Produkte oder so anlegt, sondern sagt, das Internet funktioniert als Verstärker des Longtails der Lebensmodelle. Also es gibt einen Longtail, einen gesellschaftlichen Longtail, wo sehr viele abseitige Nischenbegabungen, Nischenangebote, die früher einfach total brotloses Künstlertum oder schrulliges Außenseitertum gewesen wären, heute eine Verwertungsschnittstelle haben. Und wenn man das mit reinrechnet, dann kommt dabei zumindest ein, und dazu noch sich anguckt, wie sich der Bereich der klassischen Erwerbsarbeit entwickelt, dann haben wir annähernde Chancengleichheit da, würde ich sagen.
Das ist ja entstanden ein bisschen aus der Situation, wenn ich es richtig verstanden habe, in der Diskussion mit Ihren Freunden. Und da hat sich dann sowas wie ein Bewusstsein gebildet, so hatte ich es verstanden, dass das nicht nur so eine Einzelerfahrung ist, sondern dass man das verallgemeinern kann.
Ja, es ist vor allen Dingen entstanden in der Diskussion mit Agenten und Verlagen, die irgendwie fanden, wir sollten doch mal ein Buch schreiben. Das Buch selbst hat eine interessante Geschichte. Also wir haben dieses Konzept immer schon, also so als vielleicht als Rechtfertigung des eigenen Lebensstils, aber auch wirklich so Selbstverständigung, Selbstgespräch. Warum macht man das eigentlich? Vielleicht auch ein bisschen als Commitment oder Brinkmanship, wie man so sagt, sich selbst darauf jetzt nun festzunageln und nicht in die Gefahr zu geraten, dann doch auf Stellenangebote zu reagieren. Das ist hiernach relativ ausgeschlossen. Ich habe auch keine mehr gekriegt danach. Also das stand alles im Konzeptpapier drin, das wir so 2005 herumgeschrieben haben. Es standen Sachen drin wie Web 2.0, Longtail, Second Life. Second Life übrigens als tolles Feld, wo man wirklich ohne physische Dinge anzufassen immer noch sehr gutes Geld verdienen kann, auch wenn es jetzt einen kleinen Backlash gibt. Das alles stand in dem Konzept und in den Verlagen, in den deutschen Verlagen hatte noch niemand irgendetwas davon gehört und wir haben es 15 Verlagen angeboten, 14 haben es abgelehnt, einer hat gesagt, wir verstehen es zwar nicht, aber macht es bitte mal. Und genauso ging es dann weiter, also die Buchhändler, die Vertreter haben das Buch überhaupt nicht verstanden, es gab keinerlei Vorbestellungen und es ist dann tatsächlich über Presse und über das Web selbst zu einem völlig ungewöhnlichen, vor allem für den Verlag ungewöhnlichen Longseller geworden, was uns natürlich sehr gefreut hat. Aber von daher war es schon der Versuch, nicht nur mit dem, was man sonst so macht, sondern auch mit Büchern Geld zu verdienen, die in der deutschen Diskussion ein bisschen etwas von dem reinbringen, was man in Amerika doch an allen Ecken hört und Enden und einfach für den deutschen Markt ein Buch zu schreiben, was mal übersetzt, was eigentlich Stand der Debatte ist in anderen Ländern, die sich etwas mehr mit dem Internet beschäftigen, als es Deutschland nun mal tut.
Wir haben ja hier eine Reihe von Menschen, die so eine Idee basteln und daraus ein ausgereiftes Businessmodell machen wollen. Ein bisschen habe ich den Eindruck, ist das Buch auch ein Stück weit das ein Businessmodell, aber mehr so Richtung Lebenskunstwerk, was der Matthias Hork sagt, denn wie kriege ich denn aus dem, was meine Existenz ist, so ein schlüssiges, spannendes Lebenskunstwerk?
Ja, es ist bei Hawks heißt es ja, doch, ich bin ein großer Freund von Matthias Hawks und er hat mir alles beigebracht, was ich weiß, wobei ich bei der Uniqueability nicht so ganz mitgehen würde, weil ich das Wort einfach etwas unglücklich finde, aber das ist ja das,
auch, glaube ich, nicht jeder verstanden.
Uniqueability ist das, wie Hawks genau das beschreibt, was die Anforderungen des Arbeitsmarktes der Zukunft sind, nicht mehr Employability, sondern Uniqueability.
Also besonders zu sein, unique ja. zu sein.
Genau. Ja. Naja, ich glaube, habe ja Wirtschaft studiert und nebenher mich immer beschäftigt mit Kulturwissenschaften, Soziologie und so weiter. Und wo das Ganze sehr schön zusammenkommt, ist in der Marke und der Markentechnik und eben diesem Gedanken, Marken nicht nur zu denken als absatzfördernde Maßnahmen, sondern auch so ein bisschen abgekoppelt vom Produkt und vom kommerziellen Produkt als gemeinsame verbindende Ideen. Deshalb haben wir auch sehr lange an diesem sehr einfach wirkenden Titel gebastelt, bis wir ihn denn hatten. Wir nennen es Arbeit. Und in dieser Sloganhaftigkeit steckt natürlich etwas, was dann auch als Arbeitsauftrag weitergeht. Also wir haben aus dem Buch danach ein Festival gemacht, ein dreitägiges. Das hieß 9 to 5, wir nennen es Arbeit.
Hab ich schon gehört, ja.
Und war dann einfach basiert auf der etwas frivolen Idee, den Normalarbeitstag einfach mal in die Nacht zu verlagern und zu sagen, wir machen eine Business-Konferenz, die von 9 Uhr abends bis 5 Uhr morgens geht. Es hat hervorragend funktioniert und es hat eine ganz andere Atmosphäre, einen kompletten Ausnahmezustand hergestellt, in dem ganz andere Dinge möglich waren, die man normalerweise eben nicht erlebt auf normalen Konferenzen.
Spricht für Berlin, woanders gibt es eine Polizeistunde.
Ja, also es ging eigentlich, in Wahrheit ging es rund um die Uhr und es wurde dort auch übernachtet und gecampt im Radialsystem an der Spree. Es war aber die ganze Zeit ein Feuerwehrmann da, der es beaufsichtigt hat.
Vielleicht zum Schluss, was ist so Ihre Empfehlung? Sie sind ja doch einen ganz interessanten Weg gegangen. Sie sind der erste Ökonomiestudent, den ich kenne, der so diese Art von Ökonomie formuliert, neue Ökonomie oder andersartiger oder individueller Ökonomie formuliert. Hatten Sie eigentlich keine Schwierigkeiten mit dem Examen und solchen Sachen?
Ich hatte Schwierigkeiten.
Der Kollege hat, ne? Der
ja, aber auch nur, weil er nebenher zu viele Jobs um die Ohren hat, die, wo man dann sich dann wirklich fragt, irgendwann, wofür brauche ich jetzt wirklich dieses Examen noch?
Und Sie haben das noch.
Ich hatte es vorher schon irgendwie zähneknirschend mich da durchgebissen. Aber ich fand das, also gerade das Wirtschaftsstudium in Berlin, Volkswirtschaft gegen Ende, extrem zermürbend und mathematisch und habe echt einfach nur aufgrund von Sunk-Costs, also zu viel investiert, als dass ich es vor mir selbst hätte rechtfertigen können, da rauszuscheren. Sonst hätte ich es bleiben lassen. Also was ich der Welt da draußen mitgeben würde, wäre, die eigenen hedonistischen Defekte ernst zu nehmen und eher danach zu gehen und sich davon leiten zu lassen.
Das müssen Sie uns erklären. Was sind hedonistische Effekte?
Defekte. Also ja. Unlust, Eigensinn in vielen Bereichen. Auch so das Widerständige, dass man einfach vielleicht nicht so gut funktioniert in hierarchischen Systemen, daraus nicht abzuleiten, dass man irgendwie zum Therapeuten gehen muss, sondern eher in diesen Weg weiterzugehen und sich andere zu suchen. Ach so, ja genau, allein machen sie dich ein, also Gleichgesinnte suchen, wo sich das vielleicht als Fähigkeit ergänzt, wie es im Englischen so schön heißt, it's not a bug, it's a feature.
Klingt so, und diese ein paar so Sachen aus den 68ern, also allein machen sie dich an, das war so ein Spruch in Paris, 68, oder Fantasie an die Macht.
Ja, die Fantasie ist ja an der Macht, wenn man zum Beispiel Luc Boltanski und Yves Chapello liest, die den neuen Geist des Kapitalismus anhand von Managerliteratur untersucht haben und nachgezeichnet haben, wie oft dieses, oder wie häufig dieses Vokabular der 68er dort als erkenntnisleitend und handlungsleitend ausgegeben wird. Also das sind ja genau diese kulturellen Transformationen, wie Subkulturen eingemeindet werden. Und das kann man sich alles angucken und seine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Aber das heißt trotzdem, glaube ich, dass es etwas gibt wie Fortschritt, auf den man bauen kann und wo man fragen kann, wie man sich das zunutze machen kann. Innerhalb des Kapitalismus übrigens.
Ja, kann ja sagen, Fantasie an die Macht hat der Walt Disney dann irgendwann übernommen.
Ja,
selbst noch unsere Fantasie
oder,
sozusagen vorgibt.
Oder André Heller wollte die totale Fantasie. Aber das sind so Kreativität, Fantasie sind so Begriffe, die benutze ich eigentlich nicht so richtig, weil sie einfach so verdorben sind. Ich finde es interessanter zu beobachten, dass es eine neue Bewegung gibt der Selbstorganisation. Das Handelsblatt hat es neulich wie heißt es, Antipreneure genannt, also Leute, die mit unternehmerischen Mitteln gegen das System von innen heraus arbeiten, wie etwa die Yes-Men. Ich glaube, das ist etwas, was ich wirklich, das haben wir auch auf dem Festival gezeigt, dass man, egal welche Zwecke man verfolgt, und sei es genau die entgegengesetzten, man mit unternehmerischen Methoden heutzutage weiterkommt, weshalb viele, die früher so auf das Feld der Kunst oder der Politik gegangen wären, heute überlegen, ob sie nicht eine Firma daraus machen und sei es nur zur Tarnung und sei es nur zum Geldverdienen und Geldverdienen ist dann die Tarnung. Auch das funktioniert, ja.
Das war ein tolles Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich.
Vielen Dank.
kann ich nur empfehlen.